Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unten, dem kritischen Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Am Mikrofon begrüßen euch heute Martin und Tamara mit folgenden Themen. Graz hat gewählt. Wir ordnen das Ergebnis der Gemeinderatswahl vom 28. Juni ein. Den historischen Sieg der KPÖ, die Verluste von Grünen und SPÖ, die FPÖ-Hochburgen am Stadtrand und die offene Koalitionsfrage. Außerdem, wer wählt eigentlich den MigrantInnenbeirat und was darf dieses Gremium überhaupt entscheiden? Wir erklären, warum die Wahlbeteiligung dort bei gerade einmal 5% liegt. Zunächst hört ihr ein paar Meldungen von Martin.
USA, Antifa-Prozess Texas. In den USA hat ein Bundesgericht in Texas 8 Personen wegen einer Demonstration vor dem Prairieland-Abschiebezentrum zu teils jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt. Wie Al Jazeera berichtete, erhielt der ehemalige Marine-Reservist Benjamin Song mit 100 Jahren die Höchststrafe. Weitere Angeklagte wurden zu 30 bis 70 Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Tat als Terrorismus und stellte Verbindungen zur Antifa her, die Donald Trump per Erlass zur inländischen Terrororganisation erklärt hatte. Bürgerrechtsorganisationen warnen, das harte Urteil könnte weitreichende Folgen für Versammlungs- und Meinungsfreiheit in den USA haben. Griechenland. Hungerstreik Prosphygika. In Athen haben BewohnerInnen der besetzten Wohnsiedlung Prosphygika nach monatelangem Hungerstreik einen Erfolg vermeldet. Wie die AktivistInnen selbst auf Instagram mitteilten, hätten die hungerstreikenden Aristoteles nach eigenen Angaben am 140. Tag und Suson am 54. Tag einen Rückzug der Räumungspläne erreicht. Prosphygika ist Heimat von mehr als 400 Menschen und gilt seit Jahrzehnten als Rückzugsort für MigrantInnen, ArbeiterInnen und antifaschistische Gruppen. Die BewohnerInnen wehrten sich gegen eine geplante Umwandlung des Areals zugunsten kommerzieller Interessen. Deutschland. Prozess gegen die Ulm 5. In Stuttgart-Stammheim läuft der Prozess gegen die sogenannten Ulm 5. 5 AktivistInnen, die im September 2025 die deutsche Niederlassung des israelischen Rüstungskonzerns Elbit Systems in Ulm beschädigt haben sollen. Wie der Journalist Hanno Hauenstein auf Substack dokumentierte, wird ihnen neben Sachbeschädigung auch Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung nach § 129 vorgeworfen. Ein Vorwurf, den Amnesty International Deutschland als rechtsstaatlich bedenklich kritisiert. Der Prozess findet im selben Gerichtssaal statt, der einst für die RAF-Prozesse gebaut wurde und wurde von ursprünglich 16 auf über 40 Verhandlungstage ausgeweitet. Die Angeklagten sitzen seit mehr als 9 Monaten unter verschärften Bedingungen in Untersuchungshaft. Deutschland. Klimawandel Fakes zur Hitzewelle. Während der deutsche Wetterdienst weiter vor extremer Hitze warnt, kursieren in sozialen Netzwerken zahlreiche Falschbehauptungen, die den menschengemachten Klimawandel relativieren oder leugnen. Wie der ARD-Faktenfinder recherchierte, verbreiten unter anderem rechte Portale wie Auf1 den Vorwurf, öffentlich-rechtliche Medien würden Hitzetote erfinden oder Wetterkarten durch intensivere Rottöne manipulieren. Nachweislich falsch, wie das ARD-Wetterkompetenzzentrum erklärt. Auch aus dem Kontext gerissene alte Bildschlagzeilen von 1957 und 1975 kursieren erneut, obwohl sie sich in Wahrheit auf eine defekte Bahnhofsuhr bzw. eine nicht eingetroffene Prognose bezogen. Die Faktenlage ist eindeutig. Heiße Tage haben überall in Europa langfristig deutlich zugenommen. Deutschland. AfD-Gutachten. In Berlin hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, ein rund 1500 Seiten starkes Gutachten vorgestellt, demzufolge die AfD nach Artikel 21 des Grundgesetzes verfassungswidrig ist. Wie die GFF in einer Presseaussendung mitteilte, verstoße die Partei sowohl gegen das Demokratieprinzip durch die geplante strafrechtliche Verfolgung politischer GegnerInnen als auch gegen die Menschenwürde, etwa gegenüber MuslimInnen, DoppelstaatsbürgerInnen und Schutzsuchenden. Ein 8-köpfiges Team hatte binnen 13 Monaten rund 3 Millionen Datenpunkte ausgewertet und stützt seine Einschätzung auf mehr als 2500 Belege. Ein Verbotsantrag hätte demnach vor dem Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich Erfolg. Über die Einleitung entscheidet allein der politische Wille von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Österreich. Überwachungssoftware Innenministerium. Das österreichische Innenministerium hat laut Recherchen des Standard die Lizenzen für die Überwachungssoftware Tangles, Weblock und WebEye des US-Unternehmens Penlink um 2 weitere Jahre verlängert. Kostenpunkt rund 1,85 Millionen Euro. Die Systeme können laut Bericht Aktivitäten im Internet, auf Social Media und im Darknet analysieren und werden auch von der umstrittenen US-Migrationsbehörde ICE eingesetzt, die für ihre brutale und teils mörderische Abschiebepraxis unter der Trump-Regierung bekannt ist. DatenschützerInnen äußern Bedenken zu Umfang und Kontrolle der Überwachung. Das Innenministerium selbst hält sich zu konkreten Einsatzbereichen bedeckt. Hitzewelle in Österreich. Österreich erlebt aktuell eine markante Hitzewelle. Wie der Standard berichtete, wurden am Sonntag in der Wiener Innenstadt erstmals 40 Grad gemessen. Am Montag kurzzeitig sogar 40,1 Grad im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenburg. Für Dienstag prognostiziert Geosphere Austria bis zu 38 Grad. Bis dahin gilt die höchste Warnstufe. Solche Extremtemperaturen stehen laut Klimaforschung im direkten Zusammenhang mit der fortschreitenden Erderhitzung und dem menschengemachten Klimakollaps. Dazu gleich mehr in unserer nächsten Meldung. Graz. Wegener Center Klimaprognose. Auch die Wissenschaft in Graz warnt vor weiter steigenden Temperaturen. Wie das Climate Change Center Austria berichtete, prognostizieren Gottfried Kirchengast und Moritz Pichler vom Wegener Center der Universität Graz für 2026 eine globale Erwärmung von 1,62 Grad und für 2027 bereits 1,71 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Damit würde auch der 20-Jahres-Mittelwert der Erderwärmung ab 2026 die 1,5 Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens überschreiten. Möglich wurde die frühzeitige Prognose durch ein verbessertes Verständnis des Zusammenspiels von menschengemachten Treibhausgasemissionen und natürlichen Schwankungen wie El Niño. Wohnungslose ukrainische Familien im Meterhofpark. In Graz machen die Aktivistinnen Tamara und Ola auf eine akute Notlage aufmerksam. Wie sie auf Instagram schreiben, schlafen aus der Ukraine vertriebene Familien, darunter Babys, Kinder, Schwangere und chronisch kranke Menschen, unter freiem Himmel im Meterhofpark, weil es seit Anfang Mai keine Notquartiere für ukrainische Vertriebene in Graz mehr gibt. Eine Lösung der politisch Verantwortlichen sei nicht in Sicht, schreiben sie. Das Vinzi-Nest sagt auf Anfrage, dass sie nun nach dem Umzug in das neu renovierte Quartier keinen Platz mehr haben. Auf den Appell ans Land verwiesen die Verantwortlichen auf den Bund. Streetwork Graz betreut die Personen im Rahmen der mobilen Marienambulanz mit der notwendigsten medizinischen Versorgung. Georg Eichberger von der Caritas meint auf telefonische Nachfrage von Radio Helsinki, die Caritas hilft Vertriebenen aus der Ukraine dabei, nach der Registrierung bei der Polizei ein Ansuchen auf Grundversorgung zu stellen. Sie sind in regelmäßigem Austausch mit der Stadt Graz, aber ihre Einrichtungen sind voll. Eine Notunterkunft für Menschen, deren Antrag auf Grundversorgung noch nicht bewilligt wurde, wurde vom Land kürzlich gestrichen. Das betrifft eben auch die Familien und Kinder, die nun im Meterhofpark übernachten müssen. Die Pressestelle der FPÖ Steiermark konnte auf telefonische Anfrage nichts zur Situation sagen und hat auf den zuständigen Landesrat verwiesen, bei dem wir eine schriftliche Anfrage einbringen werden. Die beiden Aktivistinnen, die zu Spenden aufrufen, versorgen die Betroffenen derzeit privat mit Essen, Getränken, Windeln und Hygieneartikeln und bitten um finanzielle, aber auch organisatorische Unterstützung über GoFundMe. Kontakt und weitere Infos gibt es über die Instagram-Accounts @demo8meyerz_graz, @trashyspice oder @Ola von Schmoller.
Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Kommen wir zum ersten Beitrag. Graz hat gewählt, KPÖ baut historischen Erfolg aus. Am 28. Juni wurde in Graz ein neuer Gemeinderat gewählt. Seit Montag liegt das amtliche Endergebnis inklusive aller Briefwahlstimmen vor. KPÖ von Bürgermeisterin Elke K. gewinnt klar und legt gegenüber 2021 noch einmal fast 7 Prozentpunkte zu. Die ÖVP bleibt bei fast unveränderten Zahlen Nummer 2. Die Grünen verlieren spürbar, während die SPÖ mit 5,6% ihr historisch schlechtestes Ergebnis noch einmal unterbietet. Spitzenkandidatin Doris Campus ist bereits zurückgetreten. Die FPÖ legt moderat zu mit klaren Hochburgen im Süden und Westen der Stadt. Wir schauen uns die Ergebnisse und die Wählerstromanalyse an. Woher kommen die KPÖ-Stimmen wirklich? Wohin wandert die SPÖ-Wählerschaft ab? Und was bedeutet das rechnerisch für die kommende Koalition? Mehr dazu hört ihr nun von Martin und mir.
Graz hat gewählt. Und Graz hat sich entschieden. Ziemlich eindeutig sogar. Am vergangenen Sonntag, dem 28. Juni, war die steirische Landeshauptstadt aufgerufen, einen neuen Gemeinderat, die Bezirksvertretungen und den MigrantInnenbeirat zu wählen. Das amtliche Endergebnis liegt seit Montagabend vor, inklusive aller Briefwahlstimmen. Wir nehmen uns heute Zeit für eine ausführliche Einordnung. Wer hat gewonnen, wer verloren, wo genau in der Stadt, warum und was das für die kommenden 5 Jahre bedeutet. Bleibt dran!
Beginnen wir mit den nackten Zahlen. Die KPÖ von Bürgermeisterin Elke K. gewinnt die Gemeinderatswahl 2026 klar und deutlich. Mit 35,7% der Stimmen baut sie ihr ohnehin schon historisches Ergebnis von 2021 noch einmal aus, ein Plus von 6,9%. Das bedeutet 18 von 48 Sitzen im Gemeinderat, 3 mehr als bisher. Auf Platz 2 bleibt die ÖVP unter Spitzenkandidat Kurt Hohnsinner nach dem Rücktritt seines Vorgängers Siegfried Nagel und langjährigen Bürgermeister der Stadt Graz war das sein erster Wahlkampf. Mit 25,3% verliert sie nur minimal knapp 0,6%. Und sie hält ihre 13 Mandate. Hohnsinner selbst sprach davon, das Ergebnis auch ohne den sogenannten Bürgermeisterbonus gehalten zu haben. Die Grünen landen auf Platz 3 mit 14,9%. Das ist ein spürbarer Verlust von 2,4% gegenüber 2021 und es kostet die Grünen 2 Mandate. Sie haben künftig nur noch 7 statt 9 Sitze. In den Umfragen wurden jedoch für die Grünen bis zu Verluste von 5% prognostiziert. Die FPÖ schafft es mit 12% auf Platz 4 und kann moderat zulegen, plus 1,4%. Das bringt ein zusätzliches Mandat, macht 6 statt 5 Sitze. Bei der FPÖ wurde hingegen in den Prognosen ein viel stärkerer Stimmenzuwachs prognostiziert, als es bei der Wahl dann tatsächlich der Fall war. Dahinter folgt die SPÖ und hier wird es bitter für die Partei, die mit Doris Campus als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ging. 5,6%, ein Minus von 3,9%. Das ist das 8. Mal in Folge, dass die SPÖ bei einer Grazer Gemeinderatswahl ein Minus einfährt. Sie verliert die Hälfte ihrer Mandate und hat künftig nur noch 2 Sitze im Gemeinderat. Campus hat noch am Wahlabend ihren Rücktritt erklärt. Die Neos kommen auf 4,9%, ein leichtes Minus von 0,5%, halten aber ihre 2 Mandate. Alle anderen angetretenen Listen, darunter der korruptionsfreie Gemeinderatsklub von Claudia Schönbacher, die MFG, die Piraten und kleinere Gruppierungen, haben den Einzug in den Gemeinderat verpasst.
Radio ist schon wichtig.
Von unten das Nachrichtenmagazin bei...
Wie heißt der? Radio Helsinki?
Auf 92,6.
Die Ergebnisse in den Bezirken. Stadtweite Prozentzahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Spannender wird es, wenn man sich anschaut, wo in Graz welche Partei stark ist. Und dafür liefert die parallel stattfindende Bezirksratswahl ein deutlich differenzierteres Bild. Bei der Bezirksratswahl liegt die KPÖ zwar stadtweit ebenfalls vorne, mit rund 30,6%. Aber sie gewinnt nur 9 von 17 Bezirken. Die ÖVP holt sich die übrigen 8 Bezirke, darunter auch Bezirke wie Liebenau, Straßgang und Puntigam. Das heißt, während die KPÖ bei der Gemeinderatswahl mit großem Abstand die Nummer 1 ist, ist das Bild auf Bezirksebene viel ausgeglichener. Die KPÖ bleibt vor allem in den dicht besiedelten innerstädtischen Bezirken stark. Ihr bestes Ergebnis erzielt sie in Gries. Die Grünen wiederum performen bei der Bezirksratswahl deutlich besser als bei der Gemeinderatswahl. 18,3% stadtweit, teilweise über 25% in den einzelnen Bezirken wie St. Leonhard oder Gaidorf. Einen Bezirkssieg holen sie aber nirgends. Und jetzt zur FPÖ. Das ist für unsere Berichterstattung besonders relevant. Ihre höchsten Werte erzielt die FPÖ klar im Süden und Westen der Stadt. In Puntigam kommt sie auf knapp 25%, in Straßgang auf rund 22,7%, in Wetzelsdorf auf knapp 21%. Das ist ein bekanntes Muster, das wir auch aus anderen Städten kennen. FPÖ-Stärke konzentriert sich in stadtrandnahen, sozioökonomisch eher schwächeren Bezirken. Das ist ein Befund, den wir im Auge behalten sollten, gerade wenn wir über rechte Mobilisierung auf lokaler Ebene berichten. Eine einstündige Analyse dazu könnt ihr bei Von unten im Gespräch vom 22. Juni auf der CBA nachhören. Die Wahlbeteiligung. Zur Wahlbeteiligung gibt es zwei Zahlen und es ist wichtig, sie nicht zu verwechseln. Am Wahlabend selbst kursierten vorläufige Werte von teilweise unter 50%. Das wurde da fälschlich zugespitzt, schon als historischer Tiefstand gehandelt. Der Grund? Die rund 39.500 ausgegebenen Wahlkarten, gut 55% mehr als 2021, wurden erst am Montag mitgezählt. Das amtliche Endergebnis inklusive aller Briefwahlstimmen liegt bei 54,17%. Das ist sogar minimal höher als 2021, wo die Beteiligung bei 54,0% lag. Festzuhalten ist trotzdem, auf einem sehr ähnlichen, eher niedrigen Niveau wie schon vor 5 Jahren bleibt mehr als jede zweite wahlberechtigte Person der Wahl überhaupt fern.
You're listening to
Radio Helsinki.
Weil wenn du viel
Radio Helsinki
hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
Radio Helsinki.
Bringing you the truth in the form of
99,6.
Nun zur Wählerstromanalyse. Wir stellen uns jetzt die Frage, woher kommen die Stimmen und wo wandern sie hin? Das Foresight-Institut, ehemals SORA, hat im Auftrag des ORF eine Wählerstromanalyse erstellt. Sie zeigt, welche Partei von welcher anderen Wählerschaft profitiert oder verloren hat. Wichtig dabei, es gibt zwei verschiedene Vergleichswerte in der Berichterstattung. Wir halten sie hierbei bewusst auseinander. Erstens, der Vergleich zur letzten Gemeinderatswahl 2021, also Wahl zu Wahl auf derselben Ebene. Die KPÖ konnte 73% ihrer eigenen WählerInnen von 2021 erneut mobilisieren. Der größte Wähleraustausch fand zwischen den beiden Koalitionspartnern KPÖ und Grüne statt. 5.000 KPÖ-WählerInnen von 2021 wechselten zu den Grünen, umgekehrt aber 6.000 ehemalige GrünwählerInnen zur KPÖ. Ein Gewinn für die KPÖ von rund 1.000 Stimmen allein aus diesem Austausch. 28% aller, die diesmal KPÖ gewählt haben, haben 2021 noch grün gewählt. Noch dramatischer sieht es bei der SPÖ aus. Von den rund 11.000 Stimmen, die die SPÖ 2021 noch hatte, damals schon ein historischer Tiefpunkt, konnte sie nur 4.000 halten. 1.500 wanderten zur KPÖ, 1.000 zur ÖVP, je 500 zu Grünen und FPÖ. Rund 3.500 ehemalige SPÖ-WählerInnen sind diesmal gar nicht zur Wahl gegangen. Die FPÖ wiederum konnte 53% ihrer WählerInnen von 2021 halten. Bemerkenswert, 21% aller, die heuer FPÖ gewählt haben, kamen von der ÖVP. Und ganz entscheidend für das KPÖ-Ergebnis die Mobilisierung von NichtwählerInnen. Die KPÖ konnte mit Abstand am meisten ehemalige NichtwählerInnen an die Urne bringen. Rund 8.000 Stimmen kamen aus diesem Lager. Zweitens, ein ganz anderer, aber spannender Vergleich. Die steirische Landtagswahl von vor 1,5 Jahren 2024. Dieser Vergleich zeigt, Stadt- und Landespolitik werden in Graz von vielen Menschen klar getrennt gedacht. Die SPÖ hat bei der Landtagswahl in Graz noch 20,7%, bei der Gemeinderatswahl nur 5,6%. Mehr als die Hälfte der damaligen SPÖ-WählerInnen hat diesmal KPÖ gewählt. Die FPÖ hatte bei der Landtagswahl in Graz 21,1%, bei der Gemeinderatswahl nur 12%. Fast ein Drittel der damaligen FPÖ-WählerInnen ist diesmal gar nicht zur Wahl gegangen. Die KPÖ selbst hatte bei den Landtagswahlen nur enttäuschende 10,3%, jetzt über dreimal so viele Stimmen. Das zeigt, viele Menschen in Graz wählen auf Landesebene durchaus FPÖ oder ÖVP, geben aber bei der Kommunalwahl ihre Stimme der KPÖ. Das nennt man in der Wahlforschung Splitting und es ist ein in Graz seit Jahren etabliertes Phänomen. Warum wählen so viele GrazerInnen und Grazer KPÖ? Drei Faktoren lassen sich aus diesen vorliegenden Daten und Stellungnahmen herausarbeiten. Erstens, Zufriedenheit mit der bisherigen Stadtregierung. Eine Foresight-Umfrage im Auftrag des ORF Steiermark, durchgeführt kurz vor der Wahl, zeigte, 51% der Befragten waren mit der bisherigen Stadtregierung zufrieden. Das ist eine stabile, wenn auch knappe Mehrheit und sie hat sich am Wahltag in Stimmen übersetzt. Zweitens, das Thema soziale Sicherheit und leistbares Wohnen. Sowohl die Grazer KPÖ als auch die Bundespartei betonen nach dem Wahlsieg explizit, dass das Ergebnis ein Auftrag sei, sich weiterhin für leistbares Wohnen und soziale Absicherung einzusetzen. Die KPÖ-Landtagsklubobfrau Claudia Klimt-Weithaler formulierte es so: Eine Politik, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert und soziale Fragen in den Mittelpunkt stellt, schaffe Vertrauen. Das deckt sich mit dem bekannten Markenkern der Grazer KPÖ seit dem Amtseintritt von K. und schon davor unter Ernst Kaltenegger. Konkrete, niederschwellige soziale Hilfe, etwa über die kommunale Wohnungsvermittlung oder den Ansatz, sich auch um die Anliegen von Einzelpersonen zu kümmern. Der dritte Punkt ist die Person Elke K. selbst. Der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier ordnete den Wahlerfolg explizit als Personenwahl ein. Der Sieg habe vor allem mit der Person Elke K. zu tun, weniger mit einem ideologischen Linksruck der Stadt.
Rein rechnerisch hat die bisherige Koalition aus KPÖ, SPÖ und Grünen mit zusammen 27 von 48 Mandaten weiterhin eine Mehrheit. Sogar eine reine Zweierkoalition aus KPÖ und Grünen käme mit 25 Mandaten auf eine knappe, aber gültige Mehrheit. Bürgermeisterin K. selbst hat sich bisher nicht festgelegt. Sie hat angekündigt, in den kommenden Tagen mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien Gespräche zu führen. Das sei, so ihre Formulierung, einfach so üblich. Eine Festlegung auf eine konkrete Koalitionsvariante gibt es zum jetzigen Zeitpunkt also nicht. Am wahrscheinlichsten gilt aus heutiger Sicht eine Fortsetzung der bisherigen Konstellation. Möglicherweise verschlankt auf KPÖ und Grüne allein, da die SPÖ durch ihren massiven Stimmenverlust politisch geschwächt ist und nur noch 2 Mandate stellt. Eine inhaltliche Notwendigkeit, die SPÖ weiter einzubinden, besteht angesichts der klaren KPÖ-grüne Mehrheit rechnerisch nicht mehr zwingend. Aber Achtung, an dieser Stelle müssen wir 2 Dinge auseinanderhalten, die in der öffentlichen Debatte oft vermischt werden. Die politische Koalitionsfrage, also wer im Alltag zusammenarbeitet, und die gesetzlich fix vorgegebene Zusammensetzung der Stadtregierung selbst, des sogenannten Stadtsenats. Diese beiden Dinge sind rechtlich völlig unabhängig voneinander.
Von unten. Wir sind mit euch auf der Straße.
Auswirkungen für die Stadt. Was bedeutet das Ergebnis nun konkret für Graz? Ein paar Linien lassen sich ziehen. Erstens, politische Kontinuität. Mit einer voraussichtlichen Fortsetzung der linken bis linksgrünen Stadtregierung ist nicht mit grundlegenden Kurswechseln in der Sozial-, Wohn- und Klimapolitik zu rechnen. Bürgermeisterin K. selbst hat angekündigt, dass die unmittelbar anstehende Aufgabe die Erstellung des städtischen Budgets sei. Eine Priorität, die nach einer Wahl mit klarer Mehrheit zügiger umsetzbar ist als bei knapperen Verhältnissen. Zweitens, eine geschwächte, aber nicht verschwundene parlamentarische Opposition. ÖVP und FPÖ bleiben gemeinsam mit 19 Mandaten eine relevante Oppositionskraft, auch wenn sie inhaltlich selten an einem Strang ziehen. FPÖ-Spitzenkandidat Apfelknab kündigte explizit eine, in seinen Worten, kantige Oppositionspolitik an. Drittens, eine geschwächte SPÖ mit ungewisser Zukunft. Mit dem Rücktritt von Doris Campus und nur noch 2 Mandaten steht die Grazer SPÖ vor einem personellen und strategischen Neuanfang. Das ist auch über Graz hinaus interessant, weil es Teil eines bundesweiten Negativtrends der SPÖ ist. Viertens, die FPÖ-Verankerung in den südlichen und westlichen Bezirken. Auch wenn die FPÖ stadtweit nicht durchbricht, zeigt die Bezirksebene eine klare regionale Konzentration. Es lohnt sich, diese Bezirke Puntigam, Straßgang, Wetzelsdorf auch zwischen den Wahlen im Blick zu behalten, etwa bei Themen wie sozialer Infrastruktur, Mietpreisentwicklung oder rechtsextremen Aktivitäten vor Ort.
Parallel zur Gemeinderatswahl wurde am 28. Juni auch der MigrantInnenbeirat der Stadt Graz neu gewählt. Die politische Interessensvertretung jener rund 40.000 GrazerInnen, die keine österreichische oder EU-Staatsbürgerschaft besitzen und deshalb bei der Gemeinderatswahl selbst nicht mitstimmen dürfen. Er wurde 1995 vom Grazer Gemeinderat beschlossen und hieß früher Ausländerbeirat. Der Beirat besteht aus 9 Mitgliedern, die alle aus Nicht-EU-Ländern stammen, in direkter und geheimer Wahl, von denen Graz lebenden MigrantInnen gewählt werden und für 5 Jahre bestellt sind. Wahlberechtigt sind alle MigrantInnen ohne EU-Staatsbürgerschaft, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz in Graz haben. Die Wahl findet immer zeitgleich mit der Gemeinderatswahl statt, läuft aber komplett getrennt. Eigener Stimmzettel, eigene WählerInnenliste. Welche Befugnisse hat der MigrantInnenbeirat und welche nicht? Der MigrantInnenbeirat ist ein rein beratendes Gremium. Seine Hauptaufgabe ist es, lokale Politik und Stadtverwaltung zu beraten und engen Kontakt zu MigrantInnen und ihren Organisationen zu halten. Er hat aber keine eigenen Entscheidungs- oder Vetorechte im Gemeinderat. Als beratendes Gremium ist sein Einfluss auf politische Entscheidungen klar begrenzt und er kann auch keine Einzelfallinterventionen anbieten. Er kann innerhalb bürokratischer Hürden beraten, sie aber nicht selbst aus dem Weg räumen. In der Praxis bedeutet das, der Beirat bringt Anliegen, Vorschläge und Perspektiven in die Stadtpolitik ein, organisiert Veranstaltungen zu Bildung, Kultur und Zusammenleben und fungiert als Brücke zwischen migrantischen Communities und dem Rathaus. Aber er beschließt selbst nichts. Bei der Wahl des MigrantInnenbeirats der Stadt Graz am 28. Juni traten insgesamt 9 Listen an. Stärkste Kraft wurde die Liste Stimmen ohne Grenzen mit 465 Stimmen und 3 Mandaten. Auf Platz 2 folgte die Internationale Liste für soziale Gerechtigkeit mit 388 Stimmen und 2 Mandaten. Jeweils ein Mandat gingen an die Afrikanische Liste für die Rechte der MigrantInnen mit 249 Stimmen, an Bildung, Respekt und Chancen mit 211 Stimmen, an die Demokratische Liste der KurdInnen mit 201 Stimmen sowie an Für eine gute Zukunft mit 164 Stimmen. Keinen Einzug schafften die Liste Gegen Rassismus in Graz mit 138 Stimmen, Base Graz Stimmen von MigrantInnen mit 79 Stimmen und die Liste Wali Asre für gutes Zusammenleben mit 55 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 5,07%. Kurze Einordnung, diese extrem niedrige Beteiligung, keine 5,5% der rund 40.000 Wahlberechtigten, ist der auffälligste Befund. Das ist kein neues Phänomen, sondern ein strukturelles Problem dieser Wahlform seit ihrer Einführung. Geringe Bekanntheit des Gremiums, Sprachbarrieren trotz mehrsprachiger Informationskampagnen und nicht zuletzt die fehlende reale Entscheidungsmacht, die die Mobilisierung erschwert. Wer weiß, dass am Ende nur beraten und nicht entschieden wird, geht eher seltener wählen. Inhaltlich zeigt sich ein pluralistisches, nach Herkunftsregionen und Themenschwerpunkten gegliedertes Bild, von explizit antirassistischen Listen über Bildungsthemen bis hin zu Listen mit regionalem Bezug. Eine Liste mit explizit sozialpolitischem Anspruch und einer breit gefassten, überregionalen Liste liegen vorne. Das war unsere Sondersendung zur Grazer Gemeinderatswahl und der Wahl des MigrantInnenbeirats der Stadt Graz. Mehr Infos zu den Ergebnissen findet ihr auf www.graz.at. Zum Abschluss gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise. Der nächste Antira, also Antirassismus-Stammtisch, findet am 2. Juli statt. Achtung, diesmal ausnahmsweise an einem Donnerstag, von 17 bis 19 Uhr im Sigmundstadl 1. Thema diesmal: Urlaub und Rassismus. Es geht um die Frage, wer im Urlaub weiterhin Privilegien genießt, während für andere Erholung zur Exotisierung wird. Organisiert wird der Antira-Stammtisch von The Cake Escape. Außerdem Antifa Camp 2026. Wer sich vernetzen und mit anderen AntifaschistInnen austauschen möchte, kann sich nun für das Antifa Camp Kärnten Koroschka anmelden. Es findet von 1. bis 6. September am Perschmannhof statt. Die Anmeldung läuft über E-Mail. Interessierte werden gebeten, 3 Fragen zu beantworten zur eigenen politischen Entwicklung, zur eigenen Hoffnung im Kampf für eine bessere Zukunft und zu Schwierigkeiten innerhalb linker Gruppen. Wer noch wenig Erfahrung hat, soll sich davon nicht abschrecken lassen. Anmeldung bitte an registration.antifacamp@systemli.org. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von unten angelangt. Die Wiederholung hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Nachhören könnt ihr die Sendung auf der CBA. Aus dem Studio verabschieden sich Martin und Tamara. Bleibt solidarisch und wir hören uns.
Das war von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.